Aber wenn man darüber
Excuse
hinweg...
Excuse me, sir, you have to stop the car.
Yes, please.
Please stop.
Stop the car.
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Steven's Spoilberg.
Hey, die hohe Welt da draußen. Wir sind wieder da. Steven Spoilberg ist back, euer liebster Film- und Serienpodcast mit Folge Nummer 41 an diesem wunderschönen Sonntag. Im Optimalfall habt ihr heute schon eingeschaltet und hört nicht nur mir zu, sondern auch unseren lieben Freund dem Mo.
Hier ist er. Da ist er.
Ja,
aus der Eremitenhandlung direkt rausverkauft worden.
Ja, der quasi der Daniel Day-Lewis von Steven Spoilberg, ja, kommt immer mal alle paar Jahre einmal aus der Versenkung, greift einen Oscar ab und geht wieder.
Ja. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen doll ist, weil, ne, wie soll ich das jetzt toppen mit den Gurken, die ich heute mit habe, auf jeden Fall nicht, das ist mal sicher.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder, aber auf der anderen Seite machen wir das alles mit deiner Charmanz wieder wert.
Charmanz.
Und die ist ja legendär und beliebt, ja, auch unter unserer Hörerschaft. Da wird immer wieder verlangt nach dem sonoren Stimmchen von dir, ja. Und das zum Beispiel auf dem Discord, ja, kann ich gleich am Anfang hier die Werbung abfrühstücken, denn wir haben einen Discord-Server, dort können wir quatschen zusammen alle. Also ihr mit uns, wir mit euch und wir untereinander und das ist ziemlich cool. Findet ihr auch überall den Link auf Insta oder auf www.stevenspoilberg.de. Kommt zum Discord, meldet euch an, kostet nix und bringt viel.
Ja, ja, da haben sich ja diverse Leute schon kennengelernt und die gehen ja auch einige von denen regelmäßig mit euch essen. Das ist ja richtig.
Ja, das kommt ab und
zu. Eine kleine Clique, die ab und zu sich mal trifft, ne?
Das kommt ab und zu mal vor, alles was also hier im Leipziger Raum stattfindet, da ist das ab und zu mal möglich.
Ja,
und das also machen wir auch.
In meinen Raum kommt keiner, also deswegen ist das ein bisschen schlecht, aber...
Ich schon.
Ja, du schon, aber die anderen nicht, so dass man da mal einen Abend draus machen könnte. Nee, ich war ein bisschen beschäftigt, das hat auch nichts damit zu tun, dass das hier alles nur Nappel sind, mit denen ich hier arbeiten muss. Nein, das wusste ich ja vorher, sondern ich habe tatsächlich ein bisschen in Kunst gemacht und brauche jetzt auch eine Pause und deswegen... Umso schöner, dass wir beide hier ein bisschen quakeln können. Ich muss auch gleich noch was nachliefern von letzter Woche. Erst einmal vorab, die Folgen, wo ich nicht dabei war, waren alle sehr schön. Ich habe sie alle gehört.
Das ist gut.
Ja, ich habe sie alle gehört und ich habe sie auch gehört wie ein normaler Hörer. Das heißt, ich habe, obwohl ich das meistens ja vom Steven kriege, die Sonntagszeit genutzt und dann beim Kochen oder beim Chillen oder beim Vorbereiten von irgendwas habe ich die Folgen gehört. Ja, da war eine Menge drin. Letzte Folge war ja pickepacke voll. Also, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ihr fast an die 2 Stunden rumgekratzt habt.
Meine haben wir Güte. Uns selber auch,
meine
weil
Güte.
Wir auch so ein bisschen vorher uns ausgetauscht hatten und dann so, ja, ich habe so ein bisschen noch was, ja, ja, ich kann da noch was, ja, ich kann schon, ja, ich krieg schon noch was hin. Ja, so, das war so das Hin und Her und dann war es viel und das ist uns dann auch bewusst geworden, aber warum auch nicht? Man muss ja auch wirklich jetzt sagen, absoluter Real Talk, der gläserne Podcast, ja, es ist wirklich gerade so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Es kommt nicht allzu viel. Das, was kommt, ist jetzt auch nicht so, dass es in irgendeinen von unseren 4 Filmhorizonten irgendwie ganz gut reinpasst. Das kommt nicht so viel vor. Das heißt, da ist schon mal gar nicht so viel Substanz. Auf der anderen Seite ist auch immer noch ziemlich Sommer. Wir haben ziemlich viel andere Sachen zu tun. Da gibt es nicht mehr so viele Abende, wo man noch vor der Couch hockt aktuell. Zumindest geht das uns so. Und deswegen kommt da nicht so viel zustande. Und dann muss ich halt trotzdem sagen, ja, ihr alle liebt irgendwie Barry und jetzt habe ich Barry angefangen und jetzt muss ich das gucken und das sind auch 4 Staffeln.
Ja.
Und wie ich ja schon erzählt hatte, dass ich es noch nicht so richtig fühle und der Funke noch nicht so richtig bei mir ist, ist es auch eine Quälerei, dann da durchzukommen, so durch 4 Staffeln.
Ja gut, also wenn es denn gar nicht Klick macht, dann muss es irgendwann lassen. Ich meine, der Erfüllungsberg muss dann eben sagen, nee, dann ist es vielleicht nicht. Ich weiß aber noch, dass ich tatsächlich auch so. Die erste Staffel war für mich die zäheste. Obwohl ich die Charaktere, die da eingeführt werden, schon, also allen voran natürlich Barry selber und der Schauspiellehrer ist ja der Fonsi oder wie das damals hieß in den 50er, 60er Jahren oder so. Also ich mochte das gleich, aber es ist ein bisschen zäh. Ist tatsächlich so. Die erste Staffel hatte ich auch Schwierigkeiten. Zum Ende hin wurde es besser und dann werden die Staffeln immer besser. Immer besser.
Und das ist ja hier auch so, ich kann mir das gut vorstellen, weil das Potenzial und die Konstellation ist echt cool.
Ja. Ja,
also
ja,
von der ganzen Machart her. Also womit ich das größte Problem habe, ist wahrscheinlich der Unique Selling Point der Serie selbst. Nämlich dieses, dass ich bin auf der einen Seite sehr ernst und tief, auf der anderen Seite bin ich manchmal so absolut slapstick-humoristisch. Und das kriege ich bei mir nicht zusammen.
Also das ist auch wirklich so eine Prise, wo es bei mir auch gedauert hat. Also alles, was mit dem Hank zu tun hat, Noho Hank, ist so weird und over the top und es wird, das wird ja nicht besser, glaube mir. Also das, der kriegt noch richtig viel Screentime.
Ja, und auch die höchst bewertetste Folge in Staffel 2 mit einem Schnitt von 9,7, glaube ich, auf IMDb.
Aha.
Die Folge habe ich gesehen und ich fühle da nicht viel. Die ist so crazy und so abgedreht, dass ich mir denke, ja, aber warum?
Also am Anfang bin ich dran geblieben wegen Bill Hader und Anthony Winkler. Ich mag die beide, Henry und Winkler. Und wenn die zusammengekommen sind, ich fand das super. Aber ich verstehe, was du sagst. Was mich am Ende hin wirklich ein bisschen, wo es immer gekratzt hat, war alles, was um Sally ging. Seine in Tüdelchen gesetzt jetzt mal Freundin, die in der Schauspielschule, die Blonde. Ich habe immer gehofft, der Arc ist zu Ende, aber er endet nicht und endet einfach nicht und endet einfach nicht und die hätte ich jetzt so gar nicht gebraucht. Da hätte ich lieber mehr Slapstick genommen, aber jetzt ist auch vorbei, jetzt der Drop ist gelutscht, Freunde.
Das stimmt.
Wegen mir macht das keiner nochmal neu.
Ja. Ich habe jetzt auch vor kurzem mal was festgestellt, ihr merkt schon, wir schinden Zeit, ne? Bevor wir hier zum richtigen Kern der Folge kommen, wir schinden Zeit, weil wir haben wirklich nicht viel mit. Aber das macht ja nichts, wir können ja über andere Sachen reden, die uns so beschäftigen und ich habe da tatsächlich auch wieder was mit Filmbezug. Es gibt eine Serie, die ich über die Maßen liebe und die ich wirklich immer noch absolut großartig finde, die ich aber hier nicht so richtig mit einbauen kann und die immer so ein bisschen zu kurz jetzt leider kommt und das tut mir so ein bisschen leid. Es ist Rick and Morty. Ich liebe das so ohne Ende und ich gucke jetzt gerade auch die sechste Staffel so immer mal so alle drei Wochen gucke ich mal so eine oder zwei Folgen. Und bis jetzt, muss ich sagen, ist bei dieser Staffel jede Folge mindestens eine 9, meistens mit Tendenz zur 10. Die Staffel ist so perfekt bis jetzt. Ich feiere alles ab und ich sitze jedes Mal mit offenem Mund da und denke mir, Alter, wie kannst du nach 6 Staffeln noch so geile Ideen haben, so unglaublich kreativ sein? Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist echt gut. Aber ich kann halt immer nur, wenn ich damit fertig bin, mal mit einer Staffel sagen, ja, habe ich geguckt, war mega und viel mehr kann ich dazu nicht machen. Und das Problem ist, du kannst ja über die Serie auch nicht mehr als das machen, ohne dass du komplett 2, 3, 4, 5, 10 Stunden abnördest.
Ja.
Das ist halt schwierig.
Ja, vielleicht braucht's da irgendwann dann mal ein richtiges Special, wo man einfach jeder sich vorher aufgeschrieben hat, geile Momente, die man gut gefunden hat oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass das immer noch so gut ist, liegt auch daran, dass sie einfach geile Leute haben, die das schreiben und machen. Und ja auch gerade in Staffel 5 und 6 ja sehr, sehr viele Wechselnde, also oder generell eigentlich immer viele Wechselnde und jeder offensichtlich sich da austoben darf, wie er will, wie sie will. Das macht es wahrscheinlich so ein bisschen aus, ne?
Ja, und meistens geht ja ganz gut Zeit rein, bevor wieder die nächsten Folgen kommen.
Ja, klar,
ne? Das dauert ja auch oft so lange.
Muss man jetzt auch mal abwarten, wie es jetzt ist, nachdem die sich von Justin Roiland da getrennt haben, wie es jetzt weitergeht, ob so weitergeht in dem Takt oder noch schlimmer wird. Weil die sind beide jetzt nicht die schnellsten Arbeiter, weder der Dan Harmon noch der Justin Roiland, aber ja, warten wir mal ab. Ich verstehe aber, was du meinst. Man guckt das und man erfreut sich dann daran oder so. Und dann kann man aber nicht so richtig drüber reden, weil ja, eigentlich steht ja auch jede Folge für sich. Du könntest jetzt heute einfach eine Folge Rick and Morty gucken und dann einfach erstmal ganz, ganz lange gar nicht mehr.
Ja.
Und wenn du die richtige Folge erwischst, dann ist die auch so nachhaltig, dass sie einfach geil ist. Also von der Comedy-Performance ist das auf jeden Fall ganz, 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 ganz weit oben, ja.
Also ich muss da auch sagen, bei der Serie gibt's keine Figur, wo ich sage,
die sind alle geil. Ja, die sind alle geil. Also, ja, ich bin komplett bei dir.
Ja, Knaller. Ich war mit meiner reizenden Sofabekleidung nicht auf dem Sofa, sondern in der Natur. Wir waren mal wandern, jetzt so am letzten Wochenende. Wir waren in der Sächsischen Schweiz, das ist ja nicht weit von uns weg. Kann man ja, also für alle, die irgendwo hier aus Leipzig Umgebung kommen und gerne irgendwie in der Natur sind, wir haben eine ziemlich geile Natur nicht weit weg von uns. Ja. Und wir waren mal wieder in einer Ecke, wo wir nicht waren. Das war ganz geil. Teufelsgrund nennt sich das. Da gibt es Teufelsküche und Teufelskammer und Teufelsschlucht und sowas. Ganz cool. Und mich hat es auch sehr erfreut, dort in einem Teil der Sächsischen Schweiz wandern zu gehen, wo das Waldsterben noch nicht so ist. Weil es gibt schon so Bereiche in der Sächsischen Schweiz, da läufst du durch und hast so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil das ist wirklich übel, was da so Borkenkäfermäßig dort abgegangen ist. Kahle Wälder, die wie in bei Unwettern wie Zahnstocher wegbrechen und so Riesenlichtungen, die dann entstehen. Das ist schon manchmal ein bisschen traurig, aber dort war es ziemlich geil. Kann ich empfehlen, es ist in der Nähe von Pirna. Und da ist mir auch wieder was aufgefallen. Ich meine, ich habe das hier mal im Podcast erzählt, aber ich werde nicht müde, mich darüber aufzuregen. Was stimmt denn mit Menschen nicht, die in der Natur unterwegs sind und da einfach nur laut sind? Ich hasse das. Was soll denn das?
Ja, die kommen vielleicht zu Hause nicht dazu, so laut zu sein.
Ja, also das Krasseste war mal, wir waren in österreichischen Bergen wandern und da kamen uns durch den Wald zwei Mädels entgegen und die hatten richtig, richtig laut eine Boombox und haben da wirklich Schranz gehört. Also richtig heftigen Schranz. Wo ich mich frage, sag mal, geht's noch?
Ich würde sie gar nicht mitkriegen. Wenn ich mit den Hunden im Wald bin, habe ich meistens Kopfhörer auf und höre Musik oder Podcasts, weil ich sonst nicht dazu komme. Also insofern würde ich gar nicht hören, ob die Leute bei uns in der Heide, die ja auch sehr schön ist, da bist du ja auch schon mal durchgewandelt.
Sicher.
Ob die da irgendwie Krawall machen. Aber mein Statement bleibt stehen. Menschen sind wie Popel. Die sind nicht schön. Die sind nicht nett, die sind nicht schön, das die schmecken schön. Nicht und sehen meistens komisch aus.
Ja. Ganz witzig war dort, als wir da unterwegs waren, da kam uns so eine größere Gruppe, ich würde sagen, es waren so 12 Mann oder so und waren wirklich Mann, alles so, ich sag mal so um die 50 Richtung 60, so irgendwo die Drehe. Dann so der Schlag hier, Fußballtrikots an und sowas, also und die haben geschnattert, kannst du dir nicht vorstellen. Also das war wie so ein Hühnerhaufen, allerdings eine Horde Baritonhühner, sag ich mal, das war schon irgendwie, wo du dir gefragt hast, hä, ihr schnattert ja schlimmer als hier so eine Frauengruppe oder sowas. Ja, Sexismusberg wieder am Start, aber egal, du weißt, was ich meine.
Ja, also ja, du, die wollen auch nur raus, die wollen alle nur raus und dann mal unter sich auch mal ein bisschen erzählen. Ja. Ich meine, wir sind auch nicht besser. Mit unserem weirden Hobby, dass wir uns über Fernsehshows unterhalten, sind wir ja bei einigen immer wieder, wenn ich mal das erzähle. Wir machen auch Podcasts, ja worüber denn? Ja, über Film und Serien. Dann kriege ich manchmal so, aha, und dann guckt ihr richtig Fernsehen. Ich sage, nee, ihr wisst wohl, glaube ich, nicht so richtig, was wir da machen. Da müsst ihr mal reinhören, weil wir reden jetzt nicht über TV-Serien zum Beispiel, so im Sinne von...
Nee, ich darf ja nicht.
Nee, darfst du auch nicht. Darfst du auch nicht. Also, der Fuß bleibt auf dem Fußboden. So, Stampf. Du, mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen Film gesehen und den habe ich, ich will nicht sagen, dass ich ihn fast vergessen habe, aber ich glaube, ich habe ihn schon fast vergessen. Ich könnte jetzt also quasi noch einen hinten ranhängen oder oben vor, wie auch immer.
Ja, bitte.
Ja. Können wir ja gleich mal anfangen, aber ich wollte noch eine Nachreichung machen und zwar habt ihr über diesen Adam Sandler geredet. Den Film. Mhm. Du bist sowas nicht von meiner Batze.
Sowas von nicht zu meiner Batze.
Und da fragte der liebe Sandro, wie ich den wohl finden würde. Und du findest ja das ganze Jüdische ganz interessant etc. oder sowas. Kann ich nicht mitreden. Wir haben ihn angemacht tatsächlich und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht die Zielgruppe und das werde ich auch nicht mehr. Und was 15-jährige Mädchen da durchmachen, ist mir vollkommen bewusst. Da spielt die Religion leider keine Rolle mehr. Ich fand es auch bis dahin nicht witzig und auch nicht irgendwie so quirky charmant oder sowas wie Little Miss Sunshine oder so, wo du jedem Charakter irgendwie was abgewinnen kannst, sondern ich fand es halt einfach nicht besonders gut. Deswegen habe ich abgebrochen, habe den also nicht geguckt, kann da nichts zu sagen. Also wenn du Spaß hattest, dann gönne ich dir das.
Ja, ich war entertained. Ich sag mal, manchmal ist auch das seichte Entertainment durchweg, dass man sich nicht langweilt
und beschäftigt,
ist auch was wert. Ich war zum Beispiel diese Woche, ich hätte es von selbst nicht gemacht, aber die Umstände waren so, ich war bei Kristall.
Da musst du mich abholen, was das heißt.
Deutscher, so ein deutscher Comedian. Chris Tall,
okay.
Heißt der.
Kenn ich nicht.
Und der macht, das ist schon, sehr, ich nenne es jetzt mal wohlwollend, sehr mainstreamischer Humor. Mhm. Also da sind schon so fast Richtung Dad-Jokes. So Stand-Up-Comedian das schon? Dann. Das ist ein Stand-Up-Comedian, ziemlich junger Typ. Ich glaube, der ist, ja, ich glaube so alt wie ich, 34, 35, irgendwie sowas ist der. War mal ziemlich dick. Hat jetzt mittlerweile...
Im Geschäft oder körperlich?
Nee, war körperlich ziemlich dick. Also der irgendwie bei 1,80 war der so 116 Kilo oder sowas. Ist jetzt bei irgendwo 25 weniger oder sowas. Und ja, ist schon einige Jahre erfolgreich. War auch mal, hat auch ein paar Newcomer-Preise abgeräumt und so. Also der war schon dick drin. Aber er hat halt eben so Jokes, die ein bisschen flach sind. Aber auch die funktionieren irgendwann. So, also da gibt's halt auch ein paar... wo du sagst, klar, irgendwie witzig und sowas. Und der, was ich interessant fand, der ist alleine aufgetreten in der Arena in Leipzig. Also die war ziemlich voll, ne? Mhm. Also waren schon ein paar tausend Leute. Und hatte auch keine Vor-Comedians oder sowas. Hat alleine so über 2 Stunden gemacht. Und sein Konzept ist so ein bisschen, er hat schon einen großen Anteil auch Stand-Up, aber er macht eben auch viel Crowdwork. Also der arbeitet so mit den ersten 3, 4, 5 Reihen schon viel, baut das dann auch immer wieder in der Show ein und sowas. Klar, wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, weiß man, da gibt's Techniken, wie man sowas macht und wie es dann den Anschein hat, als wäre man super spontan, so sich selber dann so die Vorlagen zu geben mit diesen Sachen. Klar, aber es funktioniert ja trotzdem und ist so ein bisschen eine andere Art von Comedy, als wenn jemand vorne steht und nur sein Programm macht. Komme ich aber heute nochmal zu dem Thema.
Okay, okay. Mittelmäßige Kost. Wie sagst du das immer? Berg bringt sich in Gefahr. Ich schaue, was damit ihr nicht misst.
Ja, genau.
Ja, ja, ja. Okay, okay. Also, das habe ich gleich nochmal im Pack dabei und da möchte ich mich jetzt schon mal vorweg nicht entschuldigen, aber das ist echt eine Warnung mit Ausrufezeichen dann später.
Na, was gibt's denn?
Das wäre mal, nee, du schiebst gerade in die falsche Richtung. Ihr könnt das nicht sehen, aber das machen wir mal. Irgendwann machen wir mal so einen Live-Podcast, wo ihr sehen könnt, wie wir in unserem Notion die Sachen reinschreiben und so. Ich finde das gut. Ein bisschen animiert quasi. Und Video, ja. Videopodcasts sind ja auch gerade wieder angesagt. Ich sehe so einige Leute, die man nur von Stimmen kennt, mittlerweile jetzt Videopodcasts machen.
Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste.
Nee, hau du mal raus, dein erster, den finde ich irgendwie intriguing. Zumindest von deiner Verklausulierung.
Ja, ich habe was mitgebracht, was hier durchaus auch schon mal besprochen wurde, aber es ist ja gut, dass ich das jetzt mal gesehen habe endlich und das mal mitgebracht habe und zwar umschrieben mit die humanoide Genetik des Geflügels, ich habe Man and Chicken gesehen. Mm. Anders Thomas Jensen, wir mögen ihn, wir lieben ihn meistens sogar.
Ja.
Dänischer Filmemacher, der crazy Filme macht und schreibt. Und man muss immer sagen, Alter, der Mann kommt noch auf frische, gute Ideen und weiß die auch genauso weird umzusetzen. Und das hat mich immer schon an ihn fasziniert. Gerade solche absoluten Oberkiller-Filme wie Adams Äpfel oder wie Helden der Wahrscheinlichkeit. Das sind die zwei absolut großen Dinger, wo ich sage, jo, mega. Und dann gibt's halt noch einige, die sehr kultig sind, die bei mir noch nicht so ganz angekommen sind. Ich finde, in China essen sie Hunde ein bisschen anstrengend, ist aber auch, man merkt, dass das irgendwie alles schon da ist, ist ein ziemlich frühes Werk von ihm, genauso Delikatessen, was so, sage ich mal, mehr oder weniger fast der große Durchbruch war, ziemlich erfolgreicher Film damals gewesen, auch echt witzig und jetzt habe ich auch ein relativ frühes Werk von ihm gesehen und zwar Man and Chicken. Man and Chicken ist eine sehr, sehr, sehr gute Story, das muss ich dazu sagen. Ich habe den Film zwar, ich sag mal, leicht überdurchschnittlich nur bewertet, aber ich muss sagen, die Story ist wirklich richtig toll. Mhm. Es geht um 2 Brüder, Mads Mikkelsen spielt den einen davon und die beiden ja sind in der Situation, dass ihr Vater stirbt und vor seinem Tod den beiden noch sagt, jo, ihr seid nicht meine leiblichen Kinder, ihr seid nur adoptiert, euer Erzeuger ist derselbe, ihr habt aber unterschiedliche Mütter, nennt noch den Namen von diesen Typen und dann nippelt er auch schon ab. Mhm. Die beiden machen sich natürlich auf die Suche, finden irgendwann raus, dass dieser Typ, der ihr Vater ist, halt angeblich irgendwie so ein...
Du musst jetzt schon grinsen, wenn ich daran denke, wenn die da ankommen und so. Das ist so, so geil. Das ist wirklich, also, ja, Entschuldigung.
Das ist so ziemlich renommierter Evolutionsbiologe, hat auch mal an der Fakultät gearbeitet, war eine Koryphäre, eine Koryphäe und ist dann aber irgendwie man dann ausgeschlossen worden und man weiß nicht so richtig warum. Und die fahren dann dahin und der lebt auf irgendeiner Insel außerhalb von Dänemark. Und die kommen dann dahin und da laufen halt drei Deppen aus dem Haus raus, die genauso bescheuert sind wie sie selber und jagen die dort vom Hof und dann stellt sich relativ schnell raus, okay, die sind alle Brüder und die sind alle von diesem Mann. Und dann fangen die halt an, trotzdem irgendwie auf diesem Hof dann mit denen zu leben und die kriegen aber den Typen, den Vater nie zu Gesicht, der ist irgendwie immer im oberen Stockwerk und da darf keiner hin. Und so leichter Spoiler-Alarm mal an der Stelle jetzt, es stellt sich dann halt raus, dass der schon eine Weile tot ist und dann halt dort verwesend irgendwie im zweiten Stock liegt und die finden dann raus, okay, wir sind Brüder, die haben hier irgendwie so besser schlecht als recht gelebt in dieser runtergekommenen, verfallenen Villa, wo Tiere draußen drin überall rumlaufen, die dann auch komisch missbildet sind, also so Hybridwesen aus Huhn und Kuh und irgendwelches, ganz seltsam, ganz weird, hat sehr ekelhafte Momente, der Film ist auch wirklich relativ harter Tobak, wenn man sich's mal so genau durchdenkt, was dort so abgeht.
Ja.
Aber hat halt eben diesen durchgeknallten Charme irgendwie. Und die Story ist echt gut, auch wie die sich aufschlüsselt und so, finde ich mega, hat mir super, super gut gefallen. Ich finde ihn halt nur ein bisschen anstrengend zu gucken. Die Leute sind anstrengend, die Dialoge sind oft auch ein bisschen anstrengend. Dieser Grat zwischen Ernsthaftigkeit und Slapstick-Humor ist manchmal ein bisschen drüber, noch nicht so feinfühlig und so zielgenau. Man merkt, das ist alles da, aber in seinen späteren Filmen ist das alles ein bisschen, hat das besseres Timing und ein bisschen besseres Gefühl. Das merkt man schon. Und ich finde, er ist auch relativ hässlich. Also er ist irgendwie kameratechnisch, bildtechnisch und so alles. Das sieht nicht besonders einladend und schön aus. Sei es drum, ein sehr, sehr interessanter Film, tolle Story, wahnsinnig gute Schauspieler, wie eigentlich immer in dieser Truppe. Man kennt die Leute alle auch aus den anderen Filmen. Das macht schon Laune. Und es gibt sehr viel gute, schwarzhumorische Szenen, wie du schon angedeutet hast, da, wo im Hintergrund jemand mit so einem riesen Topf verprügelt wird. Das ist schon ziemlich lustig.
Men in Chicken kann ich, also die ganzen Filme, die, also immer dann, wenn er selber Regie führt, dann habe ich schon was für die Filme übrig. Er schreibt ja auch wahnsinnig viel. Und da beim Drehbuchschreiben ist natürlich auch immer irgendwie, da machen meistens noch mehrere Leute mit, da geht dann sein eigener Witz da nicht so richtig mit rein. Ich kenne auch ein paar Sachen von ihm nicht, also so die ganz ersten zwei, drei Filme, die kenne ich alle nicht. Bei mir fängt es mit In China essen sie Hunde an und im Vergleich zu Men in Chicken, aber auch vor allem so Riders of Justice oder sowas ist das, da sind schon Welten zwischen. Er hat mit In China essen sie Hunde, hat er so am Ausklang der 90er Jahre irgendwie auch so einen Film, den kennen ja ganz, ganz viele und viele, denen ist auch gar nicht bewusst, dass das dass er da geschrieben hat und mitgemacht hat, aber es waren halt wieder andere Leute dabei. Insofern, ja. Geil, geil. Wusste ich gar nicht, dass du den noch nicht kanntest.
Der fehlte mir noch in dieser Reihe.
Ja, da ging es ja auch so mehr am Rande, aber es ging ja da um einen alten Sack.
Ja, durchaus.
Und ich habe hier im Notion reingeschrieben, alter Sack im Doppelpack 1. Und deswegen, jetzt kommt Mo in Gefahr. Ich habe etwas geschaut, damit ihr 4,99 € spart. Und zwar nicht den letzten, sondern den vorletzten Film des hochgeschätzten Liam Neeson.
Oh.
Von dem die meisten jetzt nicht mehr wüssten, wie er heißt mit Namen. Er heißt Marlowe. 2022 gedreht, kam dann, ich glaube, ein bisschen im Kino, aber auch nicht so richtig. Und ich habe den schon vor etlichen Monaten gesehen und musste vorhin wirklich nochmal durchlesen, weil der ist so vergessenswert am Ende, dass ich mich kaum noch erinnern konnte, was passiert ist. Philip Marlowe ist ja eine Geschichte, die man aus den Raymond Chandler Büchern kennt. Eine sehr beliebte Detektiv-Persönlichkeit, die immer in so diesen Dark-Noir-Film halt immer wieder mal verfilmt wird. Also es gibt diverse Verfilmungen, in denen es um Philip Marlowe geht. Eine der bekanntesten ist, glaube ich, dann irgendwie aus den 60ern oder so. Also ich kenne auch nicht so arg viele. Ich habe mir halt gedacht, ich gucke mir das an, so ein bisschen Noir-Thriller und so ein bisschen Whodunit, das ist immer ganz spannend. Und vor allem hat diesen Film Neil Jordan gedreht und Neil Jordan hat ein paar gute Filme gemacht. Leider ist das schon ziemlich lange her, dass er die Filme gemacht hat, die guten, nämlich vor allem halt The Crying Game und Michael Collins, die mag ich sehr gerne. Schon bei Interview mit einem Vampir hat vieles für mich nicht mehr gestimmt, aber was danach gekommen ist, die ganzen letzten Jahre, das war alles nichts. So Ondine oder die Borgias, das sind alles Filme, die mich nicht interessiert haben. Wir haben ja also die Geschichte von Philip Marlowe und die spielt im Los Angeles von 1939. Philip Marlowe wird von einer wohlhabenden Erbin angeheuert, ihren vermissten Liebhaber zu finden. Der hat irgendwie als Requisiteur in den Filmstudios gearbeitet. Und Marlowe findet dann ziemlich schnell raus, dass Peterson vermutlich tot ist, nachdem er angeblich betrunken hingefallen und vor einem exklusiven Club dann von einem Auto überfahren worden ist. Und wer das war, bla und blub, zipp und zapp, das findet er dann alles raus und halt eben noch so ein bisschen anderes. Ich will ja gar nicht so viel in die Geschichte reingehen, denn es ist ein solider Whodunit. Wir wissen also wirklich ganz lange nicht, worum geht's. Das Hauptproblem mit dem Film ist, der ist 110 Minuten lang und für mich damit fast eine halbe Stunde zu lang. Es gibt wahnsinnig viele Charaktere und die reden die ganze Zeit. Das ist ja oft so bei diesen Romanverfilmungen. Sie versuchen sehr viel Dialog mit rüberzubringen, weil der Dialog den Charakter macht an der Stelle und es klappt hier halt nicht. Und ich habe auch wirklich eine ganz, ganz begrenzte Möglichkeit, Diana Krüger Zug zu gucken beim Schauspielern. Also das hält leider nicht lange vor. Wenn es
ich teile das mit dir.
Also ich will ihr nichts Böses und sie ist auch, sie, aber weiß ich nicht, hier in dem Cast, das funktioniert irgendwie nicht. Es machen allerhand Namen mit, die man kennt, Ian Hart, Jessica Lange, der eine, dessen Namen ich nie aussprechen kann.
Ist Alan alles, Cumming ist noch dabei.
Ja, Adewale, Akinwunmi, Colmini mag ich immer wieder gerne, aber der hat ja wirklich eine Rolle auf Erbsengröße. Es ist okay, wenn man so ein Fable für diese alten Noir-Filme hat und für ein, wie du es vorhin gesagt hast, so ganz, ganz leichte Berieselung, die nichts von dir verlangt. Dann kannst du Marlowe gucken, aber ich finde leider, die 4,99 ist das Ding nicht wert.
Hm. Ja, klingt ein bisschen, erinnert mich so an die Review von See How They Run.
Ja, wobei im direkten Vergleich zum Beispiel, wenn ich gezwungen wäre, nochmal zu gucken, dann wahrscheinlich See How They Run, weil ich einfach Sam Rockwell einfach geiler finde. Den sehe ich lieber zu.
Der ist da auch sehr drin aufgegangen in dem Film.
Ja, und auch dieser Cast, die Idee, das ist auch alles okay. Und die geben sich, ich meine, der Film gibt sich hier Mühe, das sieht gut aus. Also hier das Noir-Teil aus den Anfang der 40er, also super. Sieht alles gut aus. Ist halt leider langweilig.
Schade. Ich glaube, leider langweilig wäre das Urteil, was jetzt unser lieber Sandro gehabt hätte, als wir in der Sneak waren. Der Sandro war wieder da. Mhm. Wir waren in Leipzig. Wir haben uns wieder in die Ungewissheit des Kinosaals begeben. Und dann hat er gesagt, ach komm, ich versuch's mal wieder, nachdem er mit Gletschergrab ja nicht so viel Glück hatte. Auch dieses Mal wurde es nicht so viel besser. Wir haben den Film gesehen, Die einfachen Dinge. Mhm. Eine seichte französische Komödie, kann man es nicht so richtig nennen, aber im weitesten Sinne schon. Spielt wunderschön gelegen in den Schweizer Alpen, in den französischen Alpen, in der Rhône-Region, in der Auvergne, ja. Mhm. Also wunderschöne Natur. Ich habe richtig Bock auf Urlaub jetzt nach diesem Film, weil das ist wirklich cool eingefangen und es spielt fast ausschließlich dort in den Bergen. Mhm. Und es beginnt mit einem ziemlich krassen Geschäftsmann, so Tech-Millionär, der in zig Firmen seine Finger drin hat und hier und da und immer beschäftigt und immer busy und immer Business machen. Und der bleibt mit seinem Auto auf so einem Bergpass liegen. Und da kommt einer mit einem Moped vorbeigeknattert und er versucht ihn anzuhalten und er kommt dann tatsächlich zurück und sagt hier, ja, was, und der, also was heißt sagt, er sagt kein Wort, er redet den die ganze Zeit vor, ja, hier mein Auto und ich wüsste, können Sie mich in die nächste Stadt und hört gar nicht auf zu labern und er sagt, ja, ich kann Sie mitnehmen, so, und dann, okay, alles klar, fahren los und dann nimmt er den aber nicht mit zu einer Tankstelle, wo er Hilfe rufen kann oder in die Stadt oder sonst was, sondern zu sich nach Hause, eine einsame Hütte irgendwo auf dem Berg und sagt, ja, hier können Sie sich erstmal hinsetzen, ich mache uns was zu essen. Hä, wieso? Ich will doch mein Auto. Ja, ich habe Hunger. So, und macht Essen, macht Omelette und dann sitzen die da vor einer herrlichen malerischen Bergkulisse und dann, kommen die so ins Gespräch und er sagt, ja, Sie können nur hier bleiben, können sich ausruhen, ich hole Ihren Wagen, geben Sie mir die Schlüssel und ich repariere den und dann schauen wir mal weiter. Naja, Und dann merken wir, der will sich irgendwie bei dem bedanken und hat auch irgendwie so einen leichten Panikattacke, Burnout. Und denkt sich, ach, es war eigentlich ganz schön dort bei dem und das Essen hat auch geschmeckt. Ich gehe da mal wieder hin und versuche dort ein bisschen Auszeit zu nehmen. Und wir erfahren dann im Verlauf des Films, das war also Kalkül, dieser Typ, der dort auf dem Berg lebt, ist ein renommierter Meeresforscher, ein absolut führender Mann auf seinem Gebiet. Er erforscht vor allen Dingen Plankton. Und da ist ja für die gesamte Industrie, gerade Kosmetikindustrie, Medikamentenindustrie und sowas, ist da ja viel zu holen, wenn du da so einen Experten hast, der so ein Team vielleicht anführt, um da zu forschen. Und er möchte ihn für eine seiner großen Firmen als quasi leitender Forscher für seinen Wissenschaftszweig und er will den da eigentlich gewinnen. Naja. Typische Geschichte, man kann sich jetzt schon denken, wie es ausgeht. Es ist typisch französisch, es ist ein bisschen leicht, es ist ein bisschen witzig, es ist ein bisschen schön, es ist ein bisschen warm ums Herz, so alles dabei. Und eine malerische Kulisse. Das ist, was du kriegst, aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich fand's charmant, man konnte es gucken, aber es ist jetzt nicht der große Wurf und Sandro sieht's ähnlich.
Ja, also... Das ist tatsächlich so, wir haben es auch eine Zeit lang ja mit dem Sneaken probiert. Es kam echt ein Klo nach dem anderen. Das sind so Filme, für die Geld auszugeben, tut mir echt in der Seele weh. Und dann hast du dir noch irgendwie, keine Ahnung, einen Popcorn geholt oder so und ein großes Getränk und denkst dir, scheiße, mit nach Hause nehmen will ich es auch nicht. Ja, so ein Workaholic und ein Almödi zuzugucken, wie sie wahrscheinlich irgendwann Wein trinken und Käse essen. Nee, ich kann auch nicht gut mit französischen Filmen, ist leider so. Also die Anzahl derer, die ich wirklich gut finde, ist dünn. Also der wird bei mir wahrscheinlich nie stattfinden. Aber
du kannst ja eine ganz spontane Top 3 einfügen. Französische Filme, die Mo mag.
Ja, das wären, also ich mochte die, wie hieß der im Original, Billiers? Das ist ja französisch, ne? Ja, den mochte ich im Original auch schon sehr gerne. Da machen es die Schauspieler, weil die nicht so abgenudelt sind, irgendwie so auch. Louis Defenné natürlich. Und zwar Rabbi Jacob ist einfach ein großer, großer, lustiger Film. Eigentlich, du kannst alle Louis Defenés Filme nehmen. Dufinesse oder wie auch immer man den korrekt ausspricht. Der Louis und ich, wir sind so, ich darf einfach Louis sagen. Und ich mochte tatsächlich auch hier dieses mit den beiden Freunden.
Ziemlich beste Freunde, ja.
Ja, das fand ich auch so. Das ist dann so, das geht wahrscheinlich so in diese Richtung, aber dadurch, dass die dann noch altersbedingt, also handicapbedingt und eben einfach vom Swagger her so unterschiedlich waren, hat mir das mehr gegeben, als das hier wahrscheinlich geben würde. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Erste, der losläuft, wenn es einen neuen französischen Film gibt, wirklich nicht.
Na gut, seid ihr zugestanden. Sandro glaube ich auch nicht. Von daher ja. Macht das nichts. Ja. Aber ich hab tatsächlich nicht so das Riesenproblem so damit, wenn jetzt kein Überfilm in der Sneak kommt. Ich
Nee, du gehst ja auch, also für euch ist das ja schon so ein Ding. Weißt du, das ist so wie mein Bruder, weiß nicht, ob sie es noch machen, aber die haben zum Beispiel immer dienstags Pizza gegessen. Da ging es nicht um, das ist die geilste Pizza, die es jemals gab in dem kleinen Ort, in dem er lebt, sondern es geht einfach, das machen wir so und das ist so ein Ding und dann sitzen wir hier so und dann, weißt du, es gehört ja ein zeremonieller Part dazu. Ihr steht auf, ihr geht vom Sofa, ihr geht raus, ihr geht ins Kino, ihr holt euch Eis und Popcorn, jetzt hast du noch jemanden dabei gehabt oder sowas, das macht natürlich einen Film in der Regel, auch wenn er eine Gurke ist, noch, weißt du, da gibt's noch einen Punkt extra.
Genau, ja, wir waren vorher noch schön hawaiianisch essen.
Ja, siehst du, dann, ich kann das gut nachvollziehen, aber nächstes Mal, wenn du bei mir bist und es drängt dich nach französischen Filmen, dann hole ich meine Box raus und dann gucken wir Balduin, der Trockenschwimmer oder Oscar oder sowas halt.
Ja, gut, Titel, die viel versprechen, ich bin gespannt.
Ja.
Naja, komm, bring den doppelten alten Sack, den zweiten.
Ja, der alte, das ist ja jetzt keine Überraschung, ich habe natürlich Retribution gesehen. Die dritte Verfilmung desselben Films, wobei ist ja nicht die zweite zusätzlich zum Original. Das Original, spanischer Film, den spanischen Titel kenne ich nicht, was der hieß damals, Anrufer unbekannt. Dann gab es aus Deutschland, den habe ich in der Sneak übrigens gesehen, steigt nicht aus.
Ja, ich auch,
2018,
leider.
Ja.
Furchtbar.
Mit Wotan, unserem Freund. Der
die
nicht
Möhre
so
Wilking, ja.
Ja, der nicht so richtig gut abgeschnitten hat damals. Und ich kann mich exakt an Zero erinnern von dem Film mit Wotan. Ich habe den gesehen, aber ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das derselbe Film ist oder so. Das weiß ich einfach nicht mehr. Ist weg. Keine Ahnung.
Ja.
Also,
es kommt nicht von ungefähr, weil ich sag mal, ich finde wirklich, dass Wotan Wilke Möhring ein fürchterlich schlechter Schauspieler ist. Also, wie der es zu Erfolg gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Der ist also noch schlechter als Til Schweiger. So, und Til Schweiger hat ja irgendwo
ja.
ein Charisma, wo Leute drauf anspringen. So, das da kann ich es nachvollziehen, aber bei Wotan, ich weiß wirklich nicht. Ich mag ihn gerne, also sympathisch finde ich ihn. Da kann ich nichts sagen, aber ich finde, er kann nicht schauspielern.
Also es gibt so ein paar Filme, wo ich ihn als Charakter, und wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das macht nichts, wo ich ihn als Charakter gut finde in der Rolle, die er da macht. Also ich fand ihn bei 25 km/h, fand ich ihn gut. Ist ein guter, schöner, kleiner deutscher Film. Ist ja
mit, wo spielt denn der da mit?
Da spielt er eine kleine Rolle.
Ne? Ah, okay.
Sowas, das kann er gut. So. Ich fand ihn okayisch bei so Happy Burnout, fand ich jetzt okayisch. Da ist er ein bisschen überkandidelt, aber das soll dann auch die Rolle sein. Aber ich hätte
ja,
auch.
Ja, das ist so ein bisschen nach dem Motto, ne, die Revolution in Deutschland darf nicht auf dem Rasen stattfinden, weil der nicht betreten werden darf. Also so ein bisschen ist Happy Burnout.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Aber ja, wir schweifen ab. Retribution ist ja nun das neue Werk mit Liam Neeson. Und die einzigen zwei wissenswerten Facts, die dazu gibt, ist eben, es ist ein Remake und dass Liam Neeson mit Ambeth Davids schon mal bei Schindlers Liste gearbeitet hat und dazu müsste man dann wissen, welche Rolle oder was macht denn Ambeth Davids hier, das ist schon komplett uninteressant. Die Geschichte ganz kurz erzählt, er ist ein Macher, ein Geldmacher, der sein Geld und seinen Job, dem ist das wichtiger als die Familie, das merkt man sofort, die Kinder finden ihn ziemlich ungeil und richtig verliebt ist seine Frau auch nicht mehr. Eines Tages hat er versprochen, die Kinder zur Schule zu fahren, der Sohn sagt, weißt du was, lass stecken, jetzt brauchst du auch nicht mehr, lange Rede, kurzer Sinn, er kriegt beide Kinder, ein junges Mädchen und seinen Sohn, ins Auto, will sie zur Schule bringen, erhält dann einen Anruf und dann wird ihm mitgeteilt, unter dem Sitz liegt eine Bombe, wenn jemand aussteigt, dann geht der Wagen hoch. Ich beobachte dich und ich erzähle dir nicht, warum das so ist, wie es ist, sondern ich gebe jetzt hier Befehle, ich bleibe auch die ganze Zeit am Telefon. Und dann spielt der ganze Film im Auto. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich meine Sofabegleitung dazu kriegen konnte, dass wir den gucken, weil ich versprochen habe, der sitzt die ganze Zeit. Und der wird mit seinen 124, die er jetzt ist, nicht nochmal versuchen, uns den Agenten zu mimen, der durch die Straße läuft und irgendwen verkloppt, weil das passiert hier eben nicht. Der sitzt
und
tatsächlich
die ganze Zeit. Und ein special set of skills hat.
Genau, genau. Dafür werde ich ihn immer lieben. Ich finde aber halt, man muss auch altersgerechter mit seinen Rollen umgehen und da gibt es ein paar Treffer bei ihm und ein paar nicht so gute Treffer. Die ganze Geschichte ist, man merkt, dass das ist ein relativ überschaubarer Thriller. Ne? Das Setting ist klar, du bist im Auto und es werden halt Leute von außen nochmal angeführt. Also das heißt, irgendwie geht es da um eine Verstrickung oder man will ihn framen für irgendwas und sowas. Und wir sind dann mit ihm im Auto und durchleiden eben diese schlimmen Dinge, dass der Anrufer dann eben auch vor seinen Augen tatsächlich Leute umbringt, die wir gar nicht kennen, die uns also an der Stelle komplett egal sind. Aber die halt ihm zeigen, der meint das alles ernst. Und parallel versucht er halt eben seine Kinder aus dieser Situation rauszukriegen. Das Ganze spielt, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so ist, in Berlin. Und kriegt dadurch einen super duper deutschen Touch. Ob das so ein Doppelpack war, dass sie gesagt haben, du, wir haben den anderen auch in Deutschland gedreht, dann nutzen wir das wieder. Ich weiß es nicht. Dass alle von der Kripo entweder Engländer oder Amerikaner sind und sofort so mit ihm reden, ist natürlich total weird, wenn du weißt, wie unsere deutsche Polizei funktioniert. Aber wenn man darüber
Excuse
hinweg...
Excuse me, sir, you have to stop the car.
Yes, please.
Please stop
the car. Und wenn du damit die anschreist, da funktioniert unsere Polizei ja super drauf. Also, Da hören die auf jeden Fall zu. Anyway, ich will mal gar nicht so hart sein mit dem Film, weil was der gemacht hat, ist diese die kleine Laufzeit, die er hat, ich glaube so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr als 90 Minuten oder sowas, die sind tatsächlich, die sind spannend. Das kann man ihm gar nicht abnehmen. Wenn man den auch noch nie gesehen hat, wenn man also als Erstwatch diesen Film guckt, dann glaube ich, dass du diesen Spannungsteil, dass du dem das abnimmst und dass du wirklich auch auf deinem Sitz sitzt und dich fragst, wie geht das bloß alles aus? Dass er jetzt echt aussieht wie eine ganz, ganz alte Orange und das nicht mehr schön ist, langsam anzusehen, weil der irgendwie so dieser super Obermacker sein soll, der quasi voller Energie, das nimmst du ihm halt irgendwie da nicht mehr ab. Also deswegen ist schon mal ganz gut, dass er die meiste Zeit sitzt. Und am Ende machen sie natürlich dann nochmal so einen richtigen schönen Action-Showdown, der dann dem ganzen Film, ja, natürlich am Ende diese Krone aufsetzen soll und so jetzt zack und na, so geht's aus. Ist aber leider, dass sie da den dümmsten Fehler machen, weil dann plötzlich die Logik nicht mehr aufgeht, was immer schlecht ist. Und nochmal zurück, wir sind immer noch, fahren wir in Berlin durch die Gegend. Und die Straßen waren noch nie so leer wie in diesem Film. Das ist schon wirklich faszinierend. Es ist ein solider Thriller, den kann man machen. Ich würde dafür tatsächlich, wenn ihr es lassen könnt, kein Geld dafür bezahlen. Ich habe das Original nie gesehen. Vielleicht mache ich das mal wegen der Dreifaltigkeit. Das wäre nur fair. Ne, ich kann jetzt
die Dreifaltigkeit hat ja Liam Neeson jetzt schon.
Ja.
mehr als Dreifalten wahrscheinlich, aber okay.
auf jeden Fall, ja. Die Kinder spielen okay, die Leute spielen okay. Das ist auch gut, das ist gedreht wie so ein bisschen wie so ein armer Greengrass-Actionfilm. Weißt du, weniger Cuts. Wir halten die Kamera auch auf den Gesichtern. Es ist halt manchmal, ist es so cringeworthy, wenn ja wirklich dann in einem Tunnelsystem, wo du sofort sagst, jetzt mach doch das. Und er macht es einfach nicht, sondern fährt und fährt und fährt. Und dann hinterher denkt er sich, oh, da hätte ich ja auch, da hättest du schon mal Folgendes machen können, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Oder wenn er wirklich von der Polizei gestellt wird. Und dann sind da in der Millisekunde, wo der Wagen steht, sind Sniper, ist ein SWAT-Team, sind normale Cops, kommt diese amerikanische Kripo-Beamtin und sowas und alle sind da innerhalb von 40 Sekunden. Entschuldige, schon mal Gladbeck gesehen? Ja, das dauert Tage, bis sie aus dem Arsch kommt, das nimmt euch doch niemand mehr ab.
Und wenn ich das mal jetzt 1:1 vergleiche mit Tyler Rake 2,
ja,
wo die in Wien einfach mal ein, ja, Hochhaus zusammenballern, ja, und dann kommen zwei Sixpacks und ein läppischer Helikopter angeflogen und das, ja, ist alles, was
und
sie aufbieten
Und selbst die brauchen
können.
Dann noch eine ganze Weile. Und hier ist das, glaube ich, dieselbe Unterführung, die sie bei den Avengers benutzt haben. Ich weiß nicht, war auf jeden Fall so ähnlich. Wahrscheinlich sehen auch einfach alle gleich aus. Es ist, da muss man echt drüber weggucken. Ich glaube mal, du hättest deinen Spaß, würdest du den in der Sneak sehen, wäre das nicht so schlimm. Das ist so ein Film, da kann man sich drauf einlassen. So.
Ja, aber und wenn ich Wouter an die Hauptrolle spiele, dann geht's wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich ist das so. Ich werde mir den Spanischen besorgen, um einfach das nochmal rund zu machen, dieses Dreierpack, und dann werde ich da nochmal berichten, ja.
Es gibt da auch, glaube ich, noch einen Koreanischen, oder?
Ja, gibt's auch. Ja. Hard Hit oder so heißt er. Ja. Gut, dann muss ich den auch nochmal gucken. Ja, okay, ich verstehe.
Ja, ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass du da, wenn du es schon was machen willst.
Viermal dasselbe Thema, du meine Fresse, ey.
Ja. Manchmal gibt es das her und manchmal nicht so richtig. Mhm. Ich habe jetzt hier dich ein bisschen getriggert schon im Vorfeld, aber habe ich auch mit Absicht gemacht. Ich wusste, dass ich mit dir caste. Ich schreibe hier einfach in den Chat rein, Robbenbabys vergewaltigen.
Ja.
Und dachte mir, das macht was mit dir. Mhm. Aber du brauchst tatsächlich nicht so Angst haben.
Es nicht ist so. Auch wirklich nichts. Vorhin hast du gesagt, gar keine Angst.
Nein, eigentlich auch gar keine.
Okay.
Es kommen keine Tiere zu Schaden.
Gut.
Sagen wir es mal so. Es ist Folgendes. Ich wollte eigentlich was ganz Aktuelles mitbringen und habe dann das gesehen. Und zwar gibt es ja durchaus positive Seiten von Social Media, so von Instagram und so, weil man kriegt ja ab und zu mal Leute mit, wo man sagt, ach cool, kann ich gar nicht. Finde ich ziemlich toll. Mhm. Eine davon ist Michelle Wolf. Kennst du die?
Ja, ich glaube, ne?
Das ist eine Stand-Up-Comedian.
Ja, warte mal. Ich muss mal eben,
rote, lockige Mähne.
Ja. Mhm. Habe ich schon mal gesehen, ja.
Und ich finde die so todesfunny. Ich kriege auf Instagram immer so kleine Clips und die finde ich immer super lustig. Also da sind so geile Bits dabei. Das Einzige, woran man sich wirklich gewöhnen muss, und das musste ich am Anfang, ich habe Tränen gelacht und gleichzeitig war ich zu Tode genervt, weil die Frau hat die schlimmste Stimme, die man sich vorstellen kann.
Okay. Ja, eine richtig kritische Stimme.
Das ist so ein bisschen okay, auch werde ich
heute Abend gleich mal testen.
Ein bisschen auch ihr Unique Selling Point, aber mein Gott, ich habe mich daran gewöhnt und ich finde halt, was sie sagt, ziemlich funny und sie hat auch wirklich einen derben Humor, einen ziemlich schwarzen Humor und hat auch wirklich null Schmerzen, irgendwas Tabu-mäßiges anzusprechen. Und das kann bei vielen Comedians manchmal sehr cringig werden und sehr gewollt. Und bei ihr hat das genau die Mischung, die ich total lustig finde. So, warum komme ich da jetzt drauf? Die hat jetzt am 12. September, habe ich auf Instagram halt mitgekriegt, ihr neues Programm bei Netflix. Mhm. Und da dachte ich mir, ich hatte Zeit, dachte ich mir, guckst du mal rein. Hab das gesucht und festgestellt, in Deutschland gibt's das noch nicht. Also müsstest du halt mit VPN und so. Mhm. Das Neue gibt's halt in den USA auf Netflix. Aber ihr Programm davor ist auf Netflix. Und das wusste ich nicht. Und hab gesehen, ach, guck mal. Und dann hab ich das geguckt.
Mhm.
The Break. Und das ist, was?
The Break.
Heißt das so? Nee, The Joke Show.
The Joke Show. Ah ja, The okay, ah ja, okay, gut. Dann gibt's ja noch mehr. Dann gibt's ja schon, es gibt noch ein anderes Programm wohl.
Ah,
cool.
Ja.
Cool.
Genau. Das Neue, wie gesagt, gucke ich mir dann auch an, wenn es in Deutschland dann verfügbar ist, aber ich habe The Joke Show gesehen und das fand ich ziemlich cool. Sehr lustig, hat mich auch oft so ein bisschen von der Art her und von diesen Schwarzhumorchen und diesen Anecken halt ein bisschen an Ricky Gervais auch erinnert. So. Mhm. Den mag ich auch total. Und ja. Sie ist ähnlich, hat zum Beispiel ein Bit, wo es darum geht, dass sie Otter ziemlich mag und hat bei Instagram ein Bild von Ottern geliked und dann hat irgendein Hater ihr drunter geschrieben, ey, wusstest du, dass Otter Robbenbabys vergewaltigen? Was bist du für ein Mensch? So. Und daraus entsteht so ein Joke, den sie halt erzählt und das ist ziemlich witzig. Hat aber auch solche Sachen wie, wenn Männer ihre Periode hätten oder es geht auch ein größerer Teil ihres Programms geht auch um Abtreibung und so. Also das klingt derb und sind so ein bisschen Red Flags, wenn ich das in Verbindung mit Comedians höre, weil das dann manchmal oft so ein bisschen, ich will anecken, deswegen ist das lustig, aber ich find's bei ihr wirklich funny. Ich habe mehrmals in der Ecke gelegen vor Lachen und was will man mehr? Also Michelle Wolf mag ich gerne, Programm The Joke Show kann man bei Netflix hierzulande sehen und ihr neues Programm wird sicherlich dann irgendwann jetzt mal auch dann auch verfügbar werden.
Und das guckst du dann im Original, ja?
Ja.
Mit Untertitels.
Ja, Fälle. lass ich ein bisschen mitlaufen.
Okay. Ja, cool. Also das ist endlich mal ein Tipp von dir, wo ich direkt heute Abend sagen werde, ja, das wird getestet. Das wird getestet.
Ja, mach mal.
Ja,
ich bin gespannt.
Ich werde berichten und du kennst mich ja, ich bin ja auch nicht scheu, wenn mich das triggert und ich will das andere Programm sehen, dann sehe ich das auch. Also
ja.
Lassen wir uns überhaupt nicht aufhalten. Dafür, das muss man ja nochmal sagen, wir hacken ja immer gerne auf Netflix rum, aber dafür ist Netflix gut, die Specials sind toll. Also die meisten Comedian, die so ein Stunden-Special kriegen oder sowas, da gibt es tolle Sachen und für jeden ist da was bei. So, ich habe auch was Brandneues mit, was ja eigentlich Quatsch ist. Ne? Wenn so wenig Brandneues kommt, dann sollten wir uns das eigentlich aufsparen und ich erzähle jetzt einfach über einen Film aus der 80er. Das ist ja vielleicht passender. Nee, ist Quatsch, machen wir nicht. Den hier hätte ich eigentlich auch zurückgehalten, weil der passt natürlich in ein Special, das der Sandro und ich demnächst machen wollen. Ihr wisst ja, so roundabout um Halloween plus minus ein paar Tage wollen der Sandro und ich ja ein Podcast-Special über Vampirfilme machen. Unser größtes Ziel wäre natürlich, den Berg zu triggern. Dass er dann einer der großen Fans wird. Vielleicht klappt das ja dann noch mit so anderen Sachen. Bei der Demeter bist du ja nicht ganz abgeneigt, wie ich letzte Woche gehört habe. Also insofern,
im Gegenteil, ich bin ziemlich heiß sogar.
Ja,
Hab echt Bock.
Ob das bei dem hier so sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Es handelt sich um den neuen Film El Conde, zu Deutsch Der Graf. Das ist ein chilenischer Film von Pablo Larraín aus diesem Jahr. Und es ist, wenn man das so nennen will, eine schwarze Komödie. Und die Grundgeschichte ist, Augusto Pinochet, der größte Diktator, den Chile je erleiden musste, ist in dieser Geschichte ein über 250 Jahre alter Vampir. Und ist de facto damals nicht gestorben, sondern hat sich einfach zurückgezogen und ist jetzt an einem Punkt, dass er dass er nicht mehr will. Er beschließt, es muss ein Ende haben. Ich will sterben. Und er hat schon mehrfach seinen Tod vorgetäuscht. Also immer wieder, wenn es ihm in seiner Vergangenheit, und wie gesagt, 250 Jahre alt, wenn es zu brenzlig wurde, hat er seinen Tod vorgetäuscht und war zum Teil auch der Pfarrer auf seiner eigenen Beerdigung. Solche kleinen Sachen werden da in Flashbacks gezeigt. Und auch wie er als Vampir zu speisen pflegt, wird da gezeigt. Und er möchte also quasi klar Schiff machen, er lädt seine Kinder ein, er hat also eine Frau und er hat mehrere Kinder und die lädt er ein auf seine kleine Insel, die sein Exil darstellt und seine Frau ist nicht gebissen, seine Kinder sind alle auch nicht gebissen, also das heißt, er ist ein Vampir mit einer dunklen Vergangenheit, der aber ein normales Leben versucht hat zu leben. Das ist so im Grunde diese Kerngeschichte, gedreht in fantastischem Schwarz-Weiß. Nur am Anfang im Trailer, so leicht blassrosa, steht dann eben da der Filmtitel. Und die Kinder von Pinochet, weil sie es leid sind, dass er noch da ist, sie wollen endlich, dass er ins Gras beißt, weil sie wollen ans große Geld. Sie versprechen sich sehr, sehr viel Reichtum und da sind sie sehr gierig dran. Sie heuern also durch einen Nonnenverbund, eine junge Nonne an, die ihm um den Verstand bringen und dann töten soll, weil sie einfach nicht mehr abwarten wollen. Das sind so diese beiden Parallelgeschichten. Er hat auf seinem Gut, auf dem er lebt, hatte einen sehr, sehr treuen Diener, der die Sache zum Teil dann durchschaut und so geht das dann die ganze Zeit hin und her. Der Film hat mich sofort erinnert an A Girl Walks Home Alone at Night. Es ist ein dasselbe Schwarz-Weiß, es sind sehr viele gleiche oder ähnlich ruhige Bilder, die du dann siehst. Es ist sehr dezent nur Musik, also es gibt auch keine große Tanzszene wie in dem anderen Film, aber hier und hier spielt der Humor ist wirklich total unterschwellig. Also du musst dich mit dieser Geschichte, mit dieser Idee anfreunden, um zu respektieren, wie absurd das ist, dass Pinochet ein Vampir ist. Denn später, das möchte ich nicht spoilern, das kann man leider lesen auf Wikipedia, deswegen rate ich davon ab, dass man das macht, kommt auch seine Mutter und dann wird es nochmal eine Stufe Meter absurder, wie das dann alles sich so zusammensetzt. Das Ganze ist sehr ruhig erzählt, bisschen mehr als 100 Minuten, so 110 oder irgendwie sowas. Also ich möchte nicht sagen langatmig, weil dafür sind die Schauspieler einfach zu gut, von denen ich wirklich niemanden kannte. Also der Typ, der den Augusto Pinochet spielt, ist fantastisch und der ist bestimmt schon in seinen 80ern. Ich glaube, das ist ein Vampirfilm für Leute, die keine Vampirfilme gucken. Das ist ein Vampirfilm oder das ist ein Film, der diesen Kunstaspekt mehr hochholt. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, dass jemand wie Netflix den macht, weil damit sind keine Millionen zu machen. Vielleicht ein paar Preise, das kann sein, das weiß ich nicht, ob die jetzt so clever sind, dass sie es wie Apple machen wollen. Aber ich finde es einfach toll, dass solche in Tüdelchen gesetzt kleine Filme auf diesem Streamingdienst dann landen und du kannst sie dir in Ruhe angucken, auch im Original, was ich gemacht habe, mit Untertiteln dann. Es ist, also ich fand den super. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Aber das ist auf jeden Fall nichts für jedermann, das ist ganz klar. Es gibt hier keine Action, es gibt hier kein Puff-Element, kein Puh, kein Zap, kein Zup, sondern es passiert alles ganz ruhig, aber es entfesselt am Ende was, dass du da sitzt und hast einfach eine ganze, ganze Menge toller, schöner Bilder. Wenn der nachts losfliegt über die Stadt und sich Opfer sucht, ist einfach, selbst das ist poetisch angehaucht in Schwarz-Weiß, das sieht einfach geil aus. Also für Leute, die da so ein Faible für haben, kann ich den Film nur empfehlen. Und wenn man A Girl Walks Home Alone at Night mochte, dann ist es ziemlich sicher, dass man hier ein rotes Herzchen hat.
Ja, du hast es jetzt zum zweiten Mal erwähnt, weil Girl Walks Home Alone at Night war ja nicht so richtig my cup of tea.
Ja.
Ich finde aber, ich habe nämlich, was ich sehr gerne mache bei so Filmen, von denen ich noch so gar nichts gehört habe und so, dann mache ich gerne parallel mal hier so einen Trailer an ohne Ton und höre zu, was du dazu erzählst. Mhm. Das fand ich sehr schön, weil das mich ästhetisch unglaublich anmacht, was ich hier gesehen habe.
Ja.
Also das sah wirklich cool aus und ich finde die Story cool. Ich könnte mir schon vorstellen, da mal reinzugucken.
Ja, mach das mal. Ich glaube, also rein von der Ästhetik her Und auch die Bilder, wenn der, wie gesagt, wenn der die Leute tötet und so, das ist, wenn die Leute sich unterhalten, die Dialoge, du findest die Kinder widerlich, du fragst dich, was passiert da im Hintergrund, und es sieht, also wirklich jede Szene sieht geil aus. Und auch allein dieses Absurde, er hat eine Frau, er hat Kinder, die sind alle keine Vampire, er sucht sich ganz genau aus, wen er zu Vampiren macht, die Kinder, die ihn loswerden wollen, und dann, wenn die eine Person wird dann quasi auch Vampir und entdeckt dann, dass sie fliegen kann. Das ist eine so geile Szene, wenn sie quasi im Fliegen stolpert. Das habe ich noch nie gesehen. Weißt du, wenn Leute fliegen können, in jedem Film ist ja sofort so. Und ich denke mir halt immer, warum wollt ihr bloß alle fliegen? Also, was dir da alles ins Gesicht klatscht die ganze Zeit, muss doch furchtbar nerven, aber das interessiert die alle nicht. Und hier, sie stolpert erst und dann hebt sie ein bisschen ab und dann stolpert sie quasi, während sie fliegt, in der Luft weiter. Das ist so eine geile Szene. Also guck dir mal, würde mich interessieren, kannst du dann ja nochmal rausplautzen. El Conde auf Netflix, gut angelegte Zeit.
Ja, und ich denke mal, auch was wir hier abgeliefert haben heute, war gut angelegte Zeit. Ihr hattet doch letzte Woche 2 Stunden fast. Jetzt kommt mal runter, euch hier aufzuregen, dass wir jetzt hier schon Schluss machen wollen, ja. Beruhigt euch, prüft euer Verhalten. Wir machen das nächste Woche nochmal.
Prüft euer Verhalten, das ist auch sehr schön, ja.
Mhm. Ja, finde ich auch. War sehr schön, zwar nicht so lang, aber mein Gott, mehr haben wir nicht, und es soll ja auch jetzt nicht sinnlos geschwafelt werden.
Nein.
Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, da haben wir ein bisschen mehr am Start. Wir haben auch, ich sage mal, im Hintergrund, ja, in unserer Redaktion so ein bisschen mal die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, ob wir mal wieder das ein bisschen verfolgen, dass wir auch alle vielleicht zusammen 1 oder 2 Filme vielleicht sehen und dann zusammen besprechen können, weil die Dynamiken ja auch immer ganz schön sind. Mal gucken, ob wir das zur nächsten Woche schon umsetzen können. Ich bin gespannt und von daher freut euch da drauf. Wir freuen uns auch. Und so ansonsten würde ich sagen, lieber Mo, es hat mir Spaß gemacht. Es war wunderschön mit dir. Ich wünsche viel Spaß, einen schönen Abend und euch da draußen auch. Und deswegen tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei, ihr Pupser.
Genau. Dann macht's mal gut.
Tschö.
Tragt die Liebe in die Welt hinaus.
Apropos, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen hervorragenden Song. Sandro, das war deine beste Single bisher. Dieses Lied mit den Frikadellen unter Wasser. Ich krieg's nicht zusammen, aber ich kannte das auch nicht.
Du hast ja die Dinos nicht gesehen.
Nee, also ich hab mehrfach zurückgespult. Ich habe mir das mehrfach angehört. Das war hervorragend. Davon, das wäre noch so eine Aufgabe für unseren Freund Steven, das mal schön zu vertonen.
Ja, da kriegt man vielleicht Copyright-Probleme, wenn er die Originalmelodie
drunter packt. Das nur für uns, das gibt es nur bei uns auf dem Discord dann, für die Leute, die da mitmachen.
Ja, schön. Herr Steven, Sie haben eine Aufgabe. Dann melde sich zum Dienst, gefreiter Rote.
Ahoi.
Tschüssen.